Diese Folge wird präsentiert von Artec Energieflussprodukte.
Bevor es losgeht mit der Folge, ihr müsst unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn es ist der 1. Dezember und ab jetzt starten wir wieder mit unserem SHK TV Adventskalender. Das heißt, jeden Tag gibt es etwas zu gewinnen. Ihr müsst auf Instagram gehen, da die Beiträge anschauen und da wird dann alles erklärt. Uns folgen, unserem Partner folgen, der den jeweiligen Tag den Gewinn sponsert, den Beitrag liken und kommentieren, mit wem ihr diesen Gewinn teilen möchtet. Wer diese Woche dabei ist, erfahrt ihr am Ende der Folge. Und jetzt viel Spaß mit Marco Koch.
SHK TV, der Podcast. Aktuelle News und spannende Insights aus der Welt der Haustechnik. Hallo und herzlich willkommen, ihr seid beim SHK TV Podcast, willkommen zurück. Wir nehmen noch kurz vor meinem Berlin-Trip auf, für die letzte Folge gehört haben. Diese Folge wird noch nicht über Berlin gehen, diese Folge wird noch nicht über Nikolaus Erfahrung bei dem Großhandel gehen, weil es ist natürlich nicht ganz einfach, immer die Gäste hier in diesem Podcast zu kriegen und wir haben heute wieder einen Gast dabei und zwar Marco Koch von Penta Jungpumpen, den, ja, kann man so sagen, Schulungsleiter von Penta Jungpumpen. Wir haben schon mal zusammen was gemacht, zusammen gedreht, vielleicht hat der eine oder andere mal die Reportage bei SRK TV gesehen. Sehr, sehr viele interessante Einblicke und dann haben wir uns gedacht, Marco, du müsstest mal im Podcast sein und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass du heute hier bist und dass wir hier mal ein bisschen quatschen können.
Ja, Cedric, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das gemeinsame Gespräch.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich würde sagen, Cedric, leg mal los.
Ja, Marco, wir haben damals über die Schulungen gesprochen bei Penta. Wir haben eine begleitet so ein bisschen. Hol die Reportage nicht gesehen haben, nochmal ab. Was machst du genau und was ist vor allem ja so ein bisschen dein Fokus dann bei Penta Jungpumpen? Worauf achtest du bei den Schulungen?
Ja, also ich bin seit 25 Jahren bei Jungpumpen beschäftigt. Seit 2008 bin ich hauptverantwortlich für den Bereich Schulungen, Seminare zuständig. Und in der Zeit, das war so mein Glück eigentlich, muss ich sagen, hatten wir gerade unser Forum neu gebaut. Also 2004 ist das Jungpumpenforum entstanden. Und meine Aufgabe war dann, dieses Forum mit Leben zu füllen. Und wir sind mal ursprünglich mit so zwei Seminarthemen gestartet und das habe ich letztlich ausgebaut. Und mein Fokus dabei ist vor allen Dingen immer, die Kunden abzuholen, den Kunden einen Mehrwert zu bieten, sodass sie gerne nach Steinhagen kommen.
Ich könnte sagen, ich bin ja schon so lange dabei. Ich war bei der Eröffnung dabei. das aber nur am Rande. Die Frage, die ich mal hätte dann, man denkt ja, der Sanitär Installateur oder der SAK-Fachhandwerker beherrscht ja die Themen Wasser, Abwasser. Was kann man dem denn dann beibringen?
Gut, wir sehen natürlich immer, dass der SAK-Handwerker natürlich einen riesen Blumenstrauß, ein riesen Portfolio zu bedienen hat. Und wir sehen ganz klar unsere Rolle. Wir sind Nischenanbieter in der Branche. Wir sind Markenhersteller in dieser Nische Abwassertechnik. Und da gibt es schon sehr viele Tipps und Kniffe. Und das sind manchmal so die Dinge, naja, die würde jeder sofort erkennen, wenn er die Betriebsanleitung lesen würde. Da fängt es aber dann schon oft an, dass man sagt, Mensch, bei einer U3 gibt es Spülbohrungen. Das habe ich noch nie gesehen. Aber jetzt weiß ich das, weil ich bei der Schulung war. Das sind immer so die Aha-Momente, wo ich sage, Mensch, das finde ich super aus meiner eigenen Motivation heraus, dann immer wieder zu sehen, du hast denen was mitgegeben zu unseren Produkten, aber auch eben zum Markt. Und der Markt ist natürlich da auch sehr stark in Bewegung. Da gibt es immer Neuigkeiten.
Die Entwässerungstechnik, wenn ich das jetzt mal so runterbrechen darf auf so ein Spezialthema vielleicht, ist gar nicht so speziell, hat ja in den letzten Jahren durch die sintflutartigen Regenfälle, durch Überschwemmungen und so weiter immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ne? Ich glaube, so ein Tempotaschentuch, wenn ich das mal so sagen darf, synonym, ist ja eure Flutbox beispielsweise, die ihr dann immer wieder dann auch darstellen könnt, wie wichtig ist, die im Zugriff zu haben. Ich glaube, die steht bei vielen Handwerkern in der Werkstatt, in der Garage. Wie wird das Thema denn behandelt? Ihr habt immer diese Wellen oder wie darf ich das verstehen?
Ja, das ist letztlich unser Lager, wenn ich da so durchgehe mit Kundengruppen, da sage ich immer, das ist ein Indikator für die Hochwasserlage in Deutschland. Das kann man sagen mit natürlich einer Verzögerung über den Handel durch unseren Vertriebsweg eben. Da kommt das Thema immer häufiger und dann eben sehr stark, sehr wellenartig. Wobei ich halt immer wieder Wert drauf lege, dann zu sagen, zur Flutbox gilt immer zu sagen, besser haben als brauchen. brauchen. Das ist ein super Mittel, aber eigentlich kommt sie zum Einsatz, wenn es zu spät ist. Und in den Schulungen geht es halt vielfach darum, zu erklären, was man vorher tun sollte und welche Regelwerke zu beachten sind. Und da ist unser Produkt, spielt eine Rolle. Aber vor allen Dingen ist es immer die fachgerechte Installation, die geregelt sein muss. Und das ist dann vielfach auch der Inhalt der Schulungen.
Ja. Mhm. Wie ist das dann überhaupt? Du sagst schon, ihr behandelt in den Schulungen die Themen, was vor der Flutbox dann kommt. Also viele Abwasserpumpen, viele von euren Lösungen, sage ich mal, müssen ja eigentlich installiert werden. Wie wird das in den Schulungen behandelt?
Gut, wir kommen immer über die Norm. Also die Norm, die DIN EN 12056 auf der europäischen Ebene. Dazu kommt dann unsere nationale Norm, die DIN 1986 Teil 100. Das sind im Grunde genommen die Regelwerke, wo wir sagen, wir bieten einen Blumenstrauß an Produkten an. Die können wir in Kategorien packen, Fäkalienhebeanlagen, Grauwasserhebeanlagen, Kleinhebeanlagen oder Anlagen zur begrenzten Verwendung. Und dann geht es eben weiter, dass wir sagen, wir haben das Produkt, das sorgt für die Abwasserentsorgung, aber das Ganze muss dann über eine Rohrleitung angeschlossen sein, die muss über die Rückstauebene geführt werden. Und erst wenn das fachgerecht gemacht worden ist, kann das Konzept funktionieren. Und über diesen Weg gehen wir eigentlich in der Regel.
Wie ist es dann überhaupt mit dem ganzen Rückstauprinzip? Ich meine, du hast es in den Schulungen erklärt, referiert dann. Es gibt daher so viele ja, sei es Lösungen, es gibt Wege, die dann andere in der Vergangenheit mal gemacht haben, mit dann einfach Rückstauklappen und allem Möglichen. Was hast du da alles schon gesehen? Ich meine, du hast in einem Interview dann gesagt, deine Schulungen oder deine Vorträge leben dann sehr, sehr viel von Bildern, von dem, was die Kollegen mitbringen. Wie sind da deine Erfahrungen? Wie hat sich da irgendwie der Markt in den letzten Jahren entwickelt?
Gut, also du hast ja da die federführenden Dinge gerade schon angesprochen. Die Klappe ist für uns natürlich immer der Punkt, wo wir wie im Kampf gegen die Windmühle gegen anargumentieren müssen. Die Klappe hat das Synonym des Rückstauschutzes. Leider muss ich aus meiner Perspektive jetzt sagen. Und es geht immer wieder darum zu sagen, wir wollen die jetzt gar nicht verteufeln, diese Lösung, aber wir müssen eben klar machen, wo die Grenzen sind. Und das ist eben über normative Aspekte klar festgelegt und da ist natürlich für uns der Installateur immer der Kommunikator, also der muss es ja weiter transportieren und dem ist auch gut geraten, sich da nicht verleiten zu lassen, weil sein Kunde, der möchte ehrlich gesagt für Abwassertechnik nicht viel Geld ausgeben und im schlechtesten Fall ist der Installateur dann so nett, dass er dann doch so eine Klappe einbaut, sich aber rechtlich selber auf ganz dünnes Eis begibt. Und darum geht es dann vielfach, das einfach abzugrenzen, auch ich finde immer eine faire Abgrenzung zu finden, um dann auch wirklich drauf zu gehen und zu sagen, ja, jetzt sprechen wir mal darüber, welche Vorteile eigentlich die Hebeanlage hat.
Mhm. Wie ist es dann überhaupt, also ihr bereitet die Schulung, ich habe es ja dann sehen können, sehr, sehr umfangreich vor, sage ich mal. Es ist dann auch ein Praxisteil dabei. Da fand ich es ganz interessant, einfach von den Schülern dann an dem Tag einfach mal zu sehen, hey, es ist mal cool, einfach diese Produkte hier mal ganz anders wahrzunehmen als bei uns im Betrieb. Was erlebst du da so an Feedback, an Rückmeldung von deinen Schülern?
Ja, das Feedback ist vor allen Dingen, dass wir eine Sensibilisierung erreichen, finde ich. Und ich finde, ich sehe da oftmals sehr viele, sehr motivierte junge Leute, die dann hoffentlich von ihren Chefs auch entsprechend abgeholt werden, honoriert werden. Wir sprechen ja auch viel über Zusatznutzen, wenn es um Zubehörartikel geht, wo eigentlich der Monteur vor Ort derjenige ist, der auch den Akzent setzen kann, zu sagen, Mensch, ich sehe da zwar eine Pumpe, aber da fehlt noch die Alarmschaltung. Also spreche ich doch mal meinen Kunden an und sage, Mensch, möchtest du nicht mal so eine Alarmschaltung haben? Und wenn er dann diese Alarmschaltung verkauft und der Chef ist vielleicht auch noch findig und sagt, Mensch, dafür kriegt er jetzt vielleicht noch eine Provision zugesteckt oder so, dann kriegst du ja super motivierte Mitarbeiter für die Zukunft. Also das sind so Dinge, über die wir auch sprechen, wo wir Anreize bieten, wo es uns im Umkehrschluss natürlich auch immer darum geht, Vereinfachung zu schaffen, also den Einbau zu vereinfachen, immer auch unter dem Aspekt des Fachkräftemangels, um dann vielleicht auch später die Wartung zu erleichtern.
Ja. Wartung sprichst du an. Oft hört man ja, wenn man dann mit Handwerkern spricht, dass die Kunden kaum bereit sind, so Wartungsverträge für diese Produkte oder so abzuschließen.
Ja.
Bietet ihr da auch Informationen an oder Argumente, wie man die Endkunden vielleicht doch dazu bekommt, dass der Pumpensumpf einmal im Jahr halt gewartet wird?
Ja, ne? Also vom Grundsatz her ist das immer Thema, das auch anzusprechen, weil wenn man das jetzt mal wieder über die Norm anfängt zu argumentieren, gehört ja letztlich das Übergabeprotokoll mit zur zum Bauwerk oder beziehungsweise zur Abnahme, dass man dann sagt, man macht eine ordentliche Übergabe. Das heißt, man weist den Kunden in die Anlage, in die Technik ein, das, was er eben selber tun kann. Man sagt ja immer, er kann selber mit den fünffachen Sinnen da dran gehen. Einmal im Monat muss er das ja theoretisch muss ich jetzt sagen, kontrollieren. Um dann eben zu sagen, ja, jetzt ist eigentlich die beste Chance gegeben, auch den Wartungsvertrag anzusprechen und im besten Fall abzuschließen. Weil irgendwann kommen wir vielleicht oder hoffentlich nicht zu dem Punkt, dass ein Schaden entsteht und dann fragt vielleicht die Versicherung danach. Das muss man dann immer mit in die Waagschale reinwerfen.
Vielleicht mal bei euren Schulungen gibt es ja auch immer eine Werksführung oder so. Ist ja auch immer so ein bisschen dieses, wie du es eben beschrieben hast, schon so ein bisschen das Anpacken, die Nähe. Hast du ja auch erwähnt, Cedric, gerade. Ohne da jetzt Marke oder nicht Marke und so. Aber ihr habt ja schon einen guten Ruf, ne? Also viele Handwerker, wenn dann das Pumpenthema kommt, bestehen ja auf was Gelbes, wenn ich ja, das mal so genau, sagen
ja.
darf.
Ja, das ist schon gut. Und da können wir über den Rundgang eben auch sehr viel transportieren. Also da können wir eben klar machen, wo die Qualität im Detail steckt, warum wir an verschiedensten Stellen immer wieder auch Prüfungen haben, Qualitätsprüfungen in den, ich sag mal, internen Belieferungsstufen, die wir natürlich im Betrieb haben. Und da ist oft das Feedback, das erste Feedback ist immer, ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Handarbeit drin steckt. Ja, also weil wir es natürlich mit filigranen Bauteilen haben, wenn eine Wicklung zwar vielleicht heute über eine Maschine gewickelt wird, müssen trotzdem am Ende die Leitungen vorbereitet werden, das Ganze muss vergossen werden. Und da fließt immer wieder diese Handarbeit in der, als man kann sagen, Brückenschlag dann mit ein. Und das kriegen wir ganz oft wieder gespiegelt, dass die Leute sagen, Mensch, das hätte ich nicht gedacht, dass da ja so viel Liebe im Detail steckt, könnte man sagen.
Ja. Du sprachst ja eben von der Nische. Aber so wie ich jetzt auch von Cedric erfahren habe, die Seminare sind aber sehr gut gebucht.
Ja, das ist so. Also das liegt sicherlich daran, dass wir ja auch über Reportagen wie mit euch da natürlich ein tolles Signal nach außen senden. Ich denke aber auch im Programm haben wir uns sehr weit aufgestellt über die letzten Jahre. Das heißt, wir haben viele Kooperationen auf Einzelthemen fokussiert. Wenn ich jetzt an unseren Plankofix denke, für uns ja auch nach 10 Jahren immer noch ein neues Produkt. Da sind wir in dem Bereich, wo wir dann das Thema Barrierefreiheit anbieten mit Marktpartnern wie Hewi und Dalma, um eben den Themenkomplex letztlich komplett darzustellen.
Du hast ja den Plankofix erwähnt. Vielleicht ganz kurz nochmal, was ist das überhaupt?
Ja, der Plankofix, wir erklären es immer wieder gerne, an der Stelle keine Hebeanlage, sondern man muss sagen, fachlich richtig ist zu sagen, das ist die Bodenablaufpumpe von Jungpumpen, die wir 2014 eingeführt haben. Wir haben damals gesagt, die erste Fliese, die pumpen kann. Also die Geschichte dahinter ist eigentlich die, dass wir gesagt haben, barrierefreie Bäder sind Trend, einerseits ein Trendsetter, andererseits müssen wir natürlich die Alterung unserer Bevölkerung sehen, die Demografie, und da werden zukünftig verstärkt barrierefreie Bäder mit auch bodengleichen Duschen gefordert. In der Sanierung wissen wir, das ist nicht immer möglich, automatisch bodengleich zu gestalten. Da fehlen eben dann die Anschlusshöhen und genau da setzt eben die Produktidee ein. Zu sagen, wir bauen eine Pumpe, die eben diesen relativ geringen Höhenunterschied überwindet, damit ich dann eben meine Anschlussleitung anbinden kann und bodengleich so gesehen fast überall erreichen kann heute.
Ist das Produkt denn noch identisch von damals oder habt ihr eine andere Pumpe drin?
Unser Plankofix verfügt an der Stelle über einen Laugenmotor und der kommt vom gleichen Lieferanten wie auch letztlich der Laugenmotor in der Waschmaschine vom Gütersloher Hersteller, könnte man jetzt an der Stelle sagen. Und insofern identifizieren wir uns natürlich auch da mit dem Qualitätsgedanken. Denn die meistgestellte Frage ist natürlich die, bei so einem Plankofix, der wird fest verbaut, der ist letztlich im Estrich, in der Abdichtungsebene dann fest verbaut. Und da ist es natürlich wichtig, auch einfach das Vertrauen rauszugeben, dass wir sagen, erstens haben wir ein sehr qualitativ hochwertiges Produkt. Und sollte dann mal irgendwas sein, kommt man wirklich an alle beweglichen Teile bis hin eben dann zum Laugenmotor auch dran und kann das im schlimmsten Fall sogar austauschen.
Wer in der Stadt lebt oder arbeitet, kennt das. Es ist ständig laut. Deshalb ist mir Ruhe zu Hause umso wichtiger. Und genau darum wird Schallschutz bei Wärmepumpen, aber auch bei Kälte- und Klimaanlagen immer relevanter. ATEC bietet dafür die passende Lösung. Neben kompakten Schallhauben gibt es ein leicht zu montierendes, modulares Baukastensystem für großformatige Schallschutzkonstruktionen. Die eSilent Schallwände schaffen es bis zu 23 Dezibel Dämmung bei 50 mm Dämmstoff und bis zu 25 Dezibel bei 100 mm. Sie schützen vor Witterung, Extremwetter und Vandalismus, sind leicht genug, dass zwei Personen sie aufbauen können und lassen sich in nahezu jeder Wunschfarbe individuell gestalten. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Wie ist es dann überhaupt? Du hast die Sanierung angesprochen. Ich erinnere mich noch, wir haben viel bei der Schulung darüber geredet, dass ihr Pumpen austauscht mal oder dass ihr bei Baustellen seid, wo die ursprüngliche Pumpe, das ursprüngliche System völlig deplatziert ist und viel zu groß, viel zu klein, einfach nicht energieeffizient. Was hast du da für Erfahrungen?
Energieeffizienz ist so ein Thema bei einer Abwasserpumpe. Da sagen wir halt immer grundsätzlich, eine Abwasserpumpe ist in der Regel ein Kurzzeitläufer. Das heißt, das Energiethema, ich will nicht sagen, schieben wir an die Seite, aber wir sagen halt, das ist nicht so bedeutend, wenn wir reinweg über häusliches Abwasser sprechen, weil die Pumpe immer nur für wenige Sekunden taktet, abhängig vom individuellen Betriebspunkt. Und wenn man jetzt in die Vergangenheit guckt, da hatte man natürlich teilweise riesen Bottiche, die wurden in den Ursprungszeiten aus verzinktem Stahl hergestellt und das waren Kolosse und die waren natürlich auch schwer. Sowas kann man heute durch viel leichtere Anwendungen so gesehen ersetzen und viel hilft nicht immer viel. Das gilt, glaube ich, vor allen Dingen in der Abwassertechnik, weil wir natürlich auch immer dafür sorgen müssen, dass wir unser Abwasser in Bewegung halten. Also, dass das um Gottes Willen nicht zu lange im Behälter steht, sondern es soll eigentlich schnell ausgetauscht werden.
Ja, das kennt man ja auch von den Pumpen, die jetzt, ich sag mal, mit einer ganz geringen Wassermenge unter sich, Entschuldigung, den nicht fachlichen Ausdruck, aber dann auskommen. Das ist ja oft so ein Marketing-Asset, das auch genannt wird. Also wie gesagt, bis 1 oder 10 Millimeter gibt uns da eine Zahl, kann dann der Boden auch abgepumpt werden.
Genau, genau, da sind wir ja dann, ich sag mal, in einem ganz anderen Einsatzbereich nochmal, da sind wir, knüpfen wir eigentlich an die Flutbox wiederum an, wo wir sagen, mit der Flutbox kann ich eigentlich die Menge wegbringen aus meinem Keller, der jetzt vielleicht blöderweise vollgelaufen ist. So, und jetzt steht da am Ende, stehen da vielleicht 5 Millimeter oder mehr an Wasserstand. So, und dann setzen wir eigentlich den Flachsauger ein. Das ist so das Produkt, also eine flachsaugende Pumpe, die dann, ja, werbetechnisch sagen wir, wischtrocken pumpen kann, das hört sich super an, auf 2 Millimeter runterpumpen kann. Allerdings, auch da muss man dann immer wieder dazu sagen, das sind dann wirklich reine mobile Pumpen, die fest installierte Pumpe, da sagen wir immer, die soll so 10 Millimeter freien Durchgang haben, das gibt die Norm vor, um die Betriebssicherheit zu geben, dass alles das, was über die, ich sag mal, Küchenspüle ankommt, am Ende auch gepumpt wird, weggepumpt wird.
Bei dem, was du eben gesagt hast, darf man von einer Intelligenz, Pumpenintelligenz sprechen? Ich denke da jetzt so an Doppelhebeanlagen oder solche Sachen, wo ja, ich sag mal, oft nur eine Pumpe wechseln die sich ab, damit sie gleiche Abnutzung haben. Ich glaube, das ist auch vielen gar nicht bekannt, wie viel da jetzt auch schon dahinter steht, damit dann, ich sag mal, die Technik auch lange hält.
Ja, die klassische Forderung der Norm, man spricht ja dann sehr wenig konkret vom unkontrollierbaren Zufluss. Also man sagt immer, wo der Abwasserzufluss nicht unterbrochen werden kann, das heißt jetzt bei Regenwasser oder wir sind in der Gastronomie, im Gewerbe unterwegs, da muss ich wirklich dafür sorgen, dass diese zweite Pumpe da ist. Da werden natürlich auch viele Einbaufehler gemacht, ganz klassisch. Dann wird eine Pumpe auf den Sumpfboden gestellt, die zweite auf den Stein, die steht dann erhöht daneben und dann fehlt quasi diese intelligente Schaltung, wenn man so will, die normalerweise immer vorgibt, die Pumpen sollen eben im Wechsel arbeiten, damit eben eine gleichmäßige Abnutzung einerseits da ist, aber vor allen Dingen eben dann der Reservebetrieb. Ne? Also wenn eine Pumpe ausfällt, dann habe ich im besten Fall als nächstes die Alarmierung, das Alarmsignal, damit dann eben die zweite Pumpe einspringt und den Job übernimmt. Ne? Das ist ganz wichtig, wird halt leider dann auch häufiger nicht so gemacht, wie man es machen müsste. Und das ist dann ärgerlich, ja, wenn, ich sag mal, im Restaurant auf einmal keiner mehr zum Klo gehen kann und der Gastwirt seine Gäste nach Hause schicken müsste.
Wie ist das so mit Ölen, Fetten und so? In Fettabscheidern sind auch Pumpen drin. Wie kann man sich darauf einstellen? Gibt es denn, dass hier der Verbauer, wenn ich mal so, also muss ja nicht leider dann immer der, sollte sein, aber nicht immer der SHK-Installateur. Wie kann man damit umgehen, dass man auch sicher ist mit den Medien, die da auf einen zukommen? Ne? Ich denke da auch an, als Brennwert mal aufkam, darf man ja fast gar nicht mehr erwähnen heutzutage, wir sind ja in Wärmepumpenzeiten, da gab es ja das mit dem Salzthema und, ne, mit der Versottung. Wie ist da die Aufklärungsrate, dass man weiß, also hier, was habt ihr für ein Medium zu fördern, worauf müsst ihr achten? Oder bei Entsalzungsanlagen beispielsweise, wenn da auch nochmal hochgepumpt werden muss, da kann man ja auch nicht jede Pumpe nehmen.
Ja, das sind immer so die Randparameter und die gelbe Pumpe sprachst du ja eben so schön an. Das ist natürlich oftmals das Synonym für alles oder der Alleskönner. Und dann muss man an der Stelle dann tatsächlich differenzieren und sagen, das Was, also das Medium, das ist schon sehr entscheidend. Was müssen wir pumpen, damit erstmal die richtige Pumpe mit der richtigen Abdichtung, den richtigen Werkstoffen ausgewählt wird. Also das haben wir ja alles im Angebot und schulen dann natürlich auch die Differenzierung, zu sagen, ja, wann brauche ich eine Gleitringdichtung, wann sollte das Motorgehäuse aus A4 Edelstahl wegen Kondensaten oder wegen Salzanteilen wirklich gemacht sein, damit es hinterher keinen Ärger gibt. Also man sagt ja immer so schön, der Installateur oder der Verbauer ist dann, sollte ja Schmerzvermeider sein. Der soll mit unserem Produkt keinen Schmerz haben, setzt aber letztlich voraus, dass er sich so ein bisschen auskennt und das richtige Produkt einsetzt.
Daher die Schulung.
Genau, genau.
Kannst du eigentlich einschätzen, ich denke jetzt dran, letztes Mal, als es hier bei uns so dann doch stärker geregnet hat, glücklicherweise schon ein paar Monate her, hatten wir direkt Wasser im Keller, da war keine Pumpe, obwohl es ja meines Wissens nach eigentlich Pflicht ist. Kannst du einschätzen, wie viele Haushalte in Deutschland keine Pumpe einfach haben? Weil, also da ist ja ein riesen Nachholbedarf eigentlich, oder?
Ja, ich denke mal, historisch gesehen wahrscheinlich viele. Historisch gesehen muss man ja auch sagen, sind wir oftmals bei der Situation, dass die Grundleitungen erdverlegt sind, also unter der Gebäudebodenplatte liegen. Daran knüpft sich dann oftmals auch die Frage an, sind die eigentlich überhaupt noch dicht? Ja, das ist ja ein Thema, was wir im Schulungsbereich bei Jungpumpen ja schon 2006, 2007 irgendwann aufgegriffen haben, über Dichtheitsprüfung zu sprechen. Das Thema ist ja über die Politik so ein bisschen erschlagen worden, nichtsdestotrotz nach wie vor aktuell. Und ich sage dann immer an der Stelle, wenn dann der Keller mal voll Wasser gestanden hat, vielleicht muss man einfach mal eine Bestandsaufnahme machen, zu gucken, wie sieht es eigentlich unter der Gebäudebodenplatte aus. Und vielleicht kommt man dann zu dem Schluss, dass man sagt, ich gebe das Leitungssystem unter der Bodenplatte ab oder auf, hänge also ein neues System unter der Kellerdecke ab in Kombination mit einer Hebeanlage. Das ist dann eigentlich vielleicht der gute Sanierungsansatz. Du hast nach den Zahlen gefragt. Wir haben mal über einen Referenten bei uns im Haus eruieren lassen. Der sagte, wir haben in Deutschland im Bestand rund 7 Millionen Kilometer Abwasserleitungen, die erdverlegt auf privaten Grundstücken liegen. Und Schätzungen, ich sag mal, die Optimisten sagen, davon sind 30% dicht. Die Pessimisten oder vielleicht sind es die Realisten, sagen, es sind 10% dicht. Also das Schadenpotenzial ist hoch und ich denke mal, das Sanierungspotenzial auch. Man muss eben vielleicht nur gucken, wie man es anfasst. Viele Kommunen gehen da ja auch in die Aufklärung und da ist meines Erachtens das Thema Rückstausicherung dann immer ein Aspekt der Sanierung.
Interessant, wie so Randthemen, wie du selbst gesagt hast, dann doch, ich sag mal so, in die Breite gehen können in den Themen. Wo siehst du denn, ich sag mal, den Hauptaufklärungsbedarf? Ne? Wie viele Schulungen, Teilnehmer habt ihr im Jahr?
Oh, das geht in die mehrere tausend Schulungsteilnehmer tatsächlich, ja. Also ne, wir differenzieren dabei, vielleicht auch noch mal ganz kurz gesagt, zwischen denen, die tatsächlich im Werk sind. Das ist natürlich für uns immer das Beste. Wir hatten gerade über den Rundgang gesprochen. Wir können nur im Werk den Betriebsrundgang auch anbieten. Aber wir machen natürlich viele Veranstaltungen auch draußen. Wir sind an Schulen, Berufsschulen, Meisterschulen, Fachhochschulen unterwegs beim Großhandel, um dort auch direkt die Leute abzuholen und haben auch die Online-Schiene eben mit dem Angebot. Also wer dann mal sagt, Mensch, ich mache es dann nachmittags mal, dass ich mir eine Dreiviertelstunde hinsetze oder eine Stunde, der kann eben auch einen Online-Kurs buchen bei uns.
Mhm. Ja. Wird der nachgefragt?
Ja, das hatte natürlich in Corona, wenn ich das Wort jetzt noch so nutzen darf, einen Peak. Ganz klar, das war für uns sehr schön, hier mit einem Unternehmen aus Aachen da entsprechend das Ganze aufzuziehen. Die Kurve geht jetzt natürlich oder ist deutlich abgesunken. Wir machen das immer noch, auch in den Kooperationsveranstaltungen. Für uns ist das ein Teaser. Also wir wollen anteasern, um dann vielleicht Lust auf mehr zu machen und in der nächsten Stufe dann vielleicht die Leute bei uns im Werk begrüßen zu können. Also so würde ich das heute sehen.
Die kommen, sind, wir haben eben von Schülern gehört, Gesellen, Meister, Betriebsinhaber, alle?
Alles in der Mischung. Also bei uns, wenn man auf die Website guckt, jung-pumpen-forum.de, findet man tatsächlich das Schulungsprogramm mit offenen Terminen. Das heißt, da kann sich der Kunde aus München genauso wie der Hamburger und der Berliner anmelden. Wir machen aber dann eben auch schon viele Veranstaltungen im Tandem, auch mit dem Sanitärgroßhandel. Das heißt, da kommt dann der regionale Außendienst mit dem regionalen Großhandel seiner Region und bringt dann Kunden mit, ähnlich wie das in der Reportage auch zu sehen war, wo es dann ein Unternehmen war mit ja, vielen auch Auszubildenden, um dann breit zu schulen.
Mhm. Wie machst du es dann, was ich mir einfach sehr schwierig dann vorstelle, du hast jetzt, wir haben öfter gesagt, es ist ein Randthema irgendwie, oder das ganze Entwässerungsthema, aber es ist ja unfassbar umfangreich, man muss unfassbar viel beachten, man muss an sich Normen und DIN-Vorgaben halten. Aber das Ganze gibt es ja im Trinkwasser genauso nochmal. Und das Ganze gibt es irgendwie nochmal in ganz großer Weise an Sachen, die man beachten muss, im Wärmepumpen, im Heizungsbereich. Und all das muss der SAK-Handwerker, Installateur dann irgendwo abgreifen können. Wie vermittelt ihr dann die Infos, die ihr habt, auf eine Weise, dass sie dann ja nachträglich irgendwie behalten werden können und dass es einen Mehrwert hat?
Ja, das ist tendenziell ja immer so ein Punkt, wo ich wieder sage, ja gut, da sind wir Nische und versuchen natürlich die Nische attraktiv zu gestalten. Leider Gottes müssen wir dann ja immer die Bilder nehmen, die nicht so angenehm sind. Also unser Produkt findet sich im Keller wieder unter einem Schachtdeckel, das heißt, aus Endverbrauchersicht wird in irgendwas investiert, was ich gar nicht sehe, wovon ich als Endverbraucher gar nicht weiß, was es macht. Und genau an der Stelle müssen wir immer anknüpfen, zu sagen, unser Produkt hat eine Erfordernis, weil ansonsten läuft der Keller voll mit, ich muss es jetzt deutlich sagen, mit Fäkalien, ja. Und das bedeutet nicht nur, dass dann vielleicht die Briefmarkensammlung beschädigt ist, die ich eigentlich gar nicht mehr großartig anschaue, sondern da habe ich einen richtig heftigen Schaden an meinem Gebäude, muss vielleicht für mehrere Wochen ins Hotel ziehen oder wie auch immer. Und das sind so die Dinge, die wir immer wieder versuchen, dann in den Vordergrund zu stellen. Du sprachst das eben an, wir arbeiten viel mit Bildern dann auch und da bin ich immer sehr dankbar für unseren tollen Außendienst, denn die schicken dann die Bilder oftmals rein, ja, wo es leider Gottes in die Hose gegangen ist. Für den Einzelnen sehr tragisch, aber im Einzelfall kann man dann tatsächlich lehrreiche Erkenntnisse daraus ziehen und das eben ja für die Sache, für die Zukunft dann wieder gut einsetzen, finde ich, ne, an der Stelle. Und das muss man immer wieder nach vorne stellen. Und ich komme ganz kurz nochmal auf das Stichwort Fett zurück, weil das hatte ich eben gar nicht, fällt mir jetzt gerade an, gar nicht so richtig beantwortet, weil du davon sprachst. Eigentlich haben wir ja zwei große Gegner in der Abwassertechnik. Das sind eben einerseits die Fette. Mir hat mal ein Monteur bei uns aus dem Haus gesagt, in dem Moment, wo ich in den Schacht gucke, den ich gerade warten will, weiß ich, wie gekocht wird beim Anschlussnehmer, weil die sehen das natürlich unmittelbar und Fette sind ja brutal. Also in der Gastronomie gibt es dann den Abscheider, der hoffentlich dann auch regelmäßig überprüft und gewartet wird. Im Privaten müssen wir darauf setzen, dass dann die Wartung an der Anlage stattfindet, weil dann wird es da ankommen. Das ist eigentlich so der eine Gegner. Der andere Gegner unserer Zeit ist das Thema Feuchttücher. Auch das steht sehr stark im Vordergrund. Und da sehe ich auch, ich sage mal, ein Stück weit den Installateur in der Pflicht, wenn er das sieht beim Endkunden auf dem Sims von der Vorwandinstallation, da sind dann die Feuchttücher oftmals, auch da mal darauf hinzuweisen, dass das Zeug, ich sage jetzt mal, eigentlich gar nicht notwendig
also
ist.
Also doch alles für die Dusch-WCs.
Ja, das ist genau, eigentlich ein idealer Ansatzpunkt für die Kollegen, die Dusch-WCs herstellen, ja.
Ja, das, ich meine, wir wissen alle, in gewissen Räumlichkeiten, egal ob in der Bahn oder so, sind halt Feuchttücher auch verpönt oder sollen separat entsorgt werden. Aber ich glaube, wo es keiner sieht, in Anführungszeichen, da wird es auch nicht gemacht. Ne? Aber da, wir reden dann auch von Schneidwerken und solchen Dingen, ne?
Ja, das ist richtig. Also Jungpumpen ist an der Stelle ja sehr bekannt, gerade im Rahmen der Druckentwässerung, Schneidradpumpen eben herzustellen. Seit Mitte der 80er Jahre machen wir das. Da steht im Vordergrund immer das Thema Druckentwässerung. Also wir sind dann eher gedanklich jetzt in ländlichen Regionen, wo der einzelne Bauernhof entsorgt werden muss oder man sieht dann ja oft an den Autobahnabfahrten die Gewerbegebiete, die entstehen, wo ich dann sage, okay, ein Freigefällesystem ist vielleicht zu teuer, also entwässert man mittels Druckentwässerung. Und da sind dann tatsächlich Schneidradpumpen im Einsatz, die dann für die, wir sagen immer, für die Zerkleinerung der üblichen Beimengungen sorgen. Beim Feuchttuch muss man natürlich sagen, das wird dann klein gemacht, die Pumpe hat da überhaupt kein Problem mit, aber es muss natürlich irgendwo auch wieder rausgefiltert werden. Das ist dann die Kehrseite der Medaille, wenn man das Thema betrachtet.
Ja. Ist aber nicht verboten. Die DIN lässt es zu, oder wie darf ich das verstehen, ja, um das aufzugreifen, was du eben erzählt hast?
An der Stelle ist die DWA sicherlich zu nennen, Deutsche Vereinigung Wasser- und Abfallwirtschaft. Die haben sich mit dem Thema eingehend beschäftigt. Da kann man auch eine entsprechende Broschüre, ich glaube sogar käuflich, erwerben. Ich war da 2 Jahre mit in so einem Ausschuss, in einem Arbeitsausschuss auch mit drin. Und in der Zeit wurden zu der Legislaturperiode die politischen Gremien auch angefragt, unabhängig jetzt von der Farbe, keine politische Partei Handlungsbedarf gesehen. Ich denke, würde man das jetzt jemanden fragen aus der kommunalen Abwässerwirtschaft, die dort beschäftigt sind, die sehen das sicherlich anders, muss man ganz klar sagen. Also das ist ein Problem. Jetzt muss man nochmal differenzieren. Auf der einen Seite haben wir das Toilettenfeuchttuch. Da könnte man sagen, naja, geht vielleicht noch, wenn draufsteht, 2 Blatt pro Spülgang ist okay. Haarig und schlimm wird es in dem Moment, wo wir über Babyfeuchttücher sprechen, die ja auch oft toilettennah am Wickeltisch dann im privaten Bad verwendet werden. Wenn die in der Toilette landen, dann ist das wirklich ein großes Ärgernis. Mhm.
Du hast auch die Politik angesprochen, um es vielleicht langsam abzuschließen, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass die Entwässerung gar nicht so auf der politischen Agenda steht, wie viele andere Themen aus der Haustechnik. Siehst du das ähnlich?
Gut, ich habe das jetzt relativ hautnah miterlebt, war da auch da in der Gremienarbeit mit dabei, als es um dieses Thema Dichtheitsprüfung geht, wo konkret darüber gesprochen wurde, dass ja ursprünglich mal jeder seine Grundleitung prüfen sollte. Das ist ja dann politisch relativ schnell dann auch vom Tisch gewischt worden über Wahlen und Ähnliches. Also will ich jetzt nicht näher, kann man wahrscheinlich jetzt nicht näher begründen. Aber da sieht man halt, dass das Thema Abwassertechnik, was ich nicht sehe, da bin ich halt weniger bereit, Geld zu investieren. Da ist vielleicht dann der Ansatz, wenn es wirklich zum Schaden kommt, eher gegeben, ja. Wobei ich natürlich immer dazu tendiere, am besten kommt es gar nicht erst zum Schaden, sondern wir haben eine fachgerechte Installation und alles ist gut.
Ja, aber spielt da nicht eine Rolle oder ist das zu weit gegriffen, dass ja auch die Kommunen dann richtig in Sorge wären? Weil man hört es immer wieder, dass der Sanierungsbedarf an Abwasserkanälen nochmal, ich sag mal, da, wo das Wasser von euren Pumpen auch hingelangt, halt eine hohe Versickerungsrate hat. Sprich, die sind alle nicht mehr dicht, die sind alle 100 und mehr Jahre alt, teilsaniert, vielleicht mal da und dort. Aber letztendlich, egal welche Kommune man da mal anfragen darf oder mal so eine Begehung machen darf, das größte Problem ist, diese Abwassersysteme unterirdisch von Städten sind ja auch betroffen. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, wo die Politik sich überhaupt nicht dran traut, weil es einfach in die Milliarden gehen könnte, sowas zu sanieren.
Wobei da gibt es ja entsprechende Verordnungen, auch die Selbstüberwachungsverordnungen im Abwasserbereich. Das vorgreifende Problem ist ja dann oft die sogenannte Infiltration. Also die Kläranlagen haben auf einmal mit einem sehr hohen Fremdwasseranteil zu kämpfen. Und dann gab es ja auch schon Forschungsergebnisse, dass dann vielleicht im öffentlichen Bereich tatsächlich saniert wird. Das führt dann vielleicht dann zum Ansteigen des Grundwasserspiegels und irgendwann kippt es dann wieder. Und dann kommen nämlich diese Fremdwassermengen auf einmal über den privaten Anschlussnehmer, dessen Leitungen dann halt, ich sage mal in Anführungszeichen, nicht zu Ende gedacht, nicht saniert worden sind. Und dann ist das Problem auf der Seite eben auf einmal gegeben, ne? Und so gesehen, ja, der Bedarf ist riesig. Da bin ich voll bei euch an der Stelle, ja, ne?
Also das Geschäft kann weitergehen.
Ja, da können wir, denke ich, von ausgehen. und wir hoffen weiterhin, dass wir da Kunden gut qualifizieren, vorbereiten auf die Aufgaben und vor allen Dingen auch auf deren Beratungsverpflichtungen so gesehen.
Ja.
Am Ende steht immer die Möglichkeit im Raum, bei Jungpumpen anzurufen, unseren Außendienst zu kontaktieren. Das ist immer das, was wir natürlich auch in den Schulungen immer wieder forcieren, da die Bindung auch herzustellen, damit wir dann gemeinsam die Aufgaben angehen.
Das ist ein gutes Schlusswort aus meiner Sicht. Ne? Vielen, vielen Dank für die schnellen, kurzen Einblicke in die Abwasserwelt, so nenne ich es mal, in die Pumpenwelt. Und ja, erstmal alles Gute dann für die nächsten 25 Jahre.
Danke und herzlichen Dank für die Einladung. Schauen wir mal.
Danke dir, Marco. Und dann geht es in der nächsten Woche dann weiter mit unseren Eindrücken, die Nikolaus und ich jetzt in den letzten Wochen hier bekommen haben. Danke wieder fürs Einschalten und euch eine gute Woche. Bis dann.
Bevor wir zum Ende kommen, ich habe es am Anfang angekündigt, unser Adventskalender startet jetzt wieder, der SHKTV Adventskalender. Jeden Tag bis Heiligabend verlosen wir tolle Gewinne auf Instagram zusammen mit unseren Partnern. Es gibt wirklich von allem etwas zu gewinnen, für jeden und in jeder Größenordnung. Das perfekte Weihnachtsgeschenk ist vielleicht auch dabei. Wir starten heute direkt mit einem tollen Paket von Plugit. Am Mittwoch gibt es dann von Villeroy & Boch ein Kosmetikspiegel, vielleicht auch nochmal ein extrem gutes Geschenk für die Weihnachtszeit. Am Donnerstag geht es dann weiter mit der Dalflex 2.0 von Dalma natürlich. Da gibt es einfach die Entwässerung geschenkt von Dalma jetzt in unserem Adventskalender. Und am Samstag ist Hansa im Adventskalender und verlost eine Hansa Genesis Armatur. Das ist die fugenlose Armatur, ein sehr hochwertiges Design, wunderschön, auch perfektes Geschenk für die Weihnachtszeit. Unbedingt mitmachen, unbedingt auf Instagram gehen, liken, kommentieren und uns folgen und dann dem jeweiligen Partner folgen. Macht auf jeden Fall mit, versucht euer Glück und viel Spaß mit dem Adventskalender. Neue Folgen gibt es immer montags, überall wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Klaus Klein. Ton und Schnitt Henning Westerkamp.